Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Weihnachten und Neujahr liegen hinter uns mit vielen Leckereien und Festessen. Jetzt beginnt das große Zählen. Kilos und Pfunde werden gezählt. Zeitschriften sind voll mit Diätvorschlägen und die Fitnessstudios sind extra voll. Abnehmen ist angesagt. Doch für viele Menschen ist eine andere Zahl noch wichtiger, nämlich ihr Cholesterinwert. Ein zu hoher Cholesterinwert ist ungesund und erhöht deutlich das Risiko für zum Beispiel Schlaganfall und Herzinfarkt. Was genau ist Cholesterin? Ab wann ist mein Cholesterinwert tatsächlich zu hoch? Und was kann ich dagegen tun? Cholesterin ist das Thema in dieser Sprechstunde. Mein Name ist Christina Sartori. Herzlich willkommen. Unser Experte ist Professor Jean-François Cheneau. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und leitet die Abteilung Allgemeinmedizin am Institut für Community Medicine an der Universität Greifswald. Außerdem ist er Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und er ist Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Guten Tag, Herr Professor Cheneau.
Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Bevor wir genauer eingehen auf die Probleme, die manch einer mit dem Cholesterin hat oder die Cholesterin hervorrufen kann, was ist denn gutes Cholesterin? Es heißt ja immer, es gibt gutes und schlechtes Cholesterin. Was macht denn das gute Cholesterin?
Also erstmal ist Cholesterin nicht gut oder schlecht, sondern ein wichtiger Baustein unserer Zellen, insbesondere der Zellmembranen, also der Zellwände. Mhm. Und man kann das Cholesterin nochmal unterteilen in verschiedene Fraktionen, in denen es im Blut vorkommt, weil das Cholesterin wird über das Blut in die Zellen verteilt, wo es dann aufgenommen wird und seine Funktionen erfüllt. Das ist also lebensnotwendig. Und da unterscheidet man klassischerweise verschiedene Fraktionen. Es gibt das sogenannte LDL-Cholesterin und das nennt man volkstümlich das schlechte Cholesterin. Und dann gibt es das sogenannte HDL-Cholesterin. Das steht für High-Density-Lipoprotein. Das ist ein Protein, was den Transport von Fett im Blut ermöglicht. Und wenn das höher ist, dann ist das eher günstiger.
Das heißt, die gehören beide quasi zur Familie der Cholesterine, aber sie haben unterschiedliche Formen und dementsprechend auch unterschiedliche Aufgaben.
Genau, die sind an unterschiedliche Transportproteine im Blut gebunden und werden dann unterschiedlich in die Zellen aufgenommen.
Mhm. Woher kommt denn jetzt Cholesterin? Also egal, welches Familienmitglied es ist.
Naja, Cholesterin nehmen wir erstmal in der Nahrung zu uns auf. Das brauchen wir auch unbedingt, weil ich ja schon gesagt habe, das ist ein wichtiger Baustein unserer Zellen ist. Und dann kommt es über den Darm, über die Leber und wird ins Blut aufgenommen und dann im Blut verteilt an die Zellen, die Cholesterin brauchen, zum Beispiel zum Aufbau ihrer Zellmembranen.
Kann unser Körper es denn auch selber bilden oder nehmen wir wirklich alles mit der Nahrung auf?
Den größten Teil nehmen wir mit der Nahrung auf.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich mal umgehört. Sie hat einige Stimmen gesammelt zum Thema Cholesterin, wie Menschen damit umgehen mit ihrem Cholesterinwert. Hören wir doch mal rein.
Ich habe mich eigentlich immer wunderbar gefühlt, bin aber genetisch vorbelastet mit einem hohen Cholesterinwert. An sich sieht man das nicht, wenn man schlank und sportlich ist und so, da heißt es immer, du bist fit. Aber man muss trotzdem drauf achten, um eben einer Verkalkung vorzubeugen. Ich ernähre mich gesund, also ich vermeide möglichst Fleisch, nicht, dass ich Veganerin bin. Ich mixe. Einmal in der Woche Fleisch.
Weniger Fertigkost, Fertiggerichte und zu versuchen, mehr Gemüse im Alltag zu integrieren. Und also bei mir, ich esse sehr gerne auch das Croissant vom Bäcker zum Beispiel, aber das ist, was die Transfette anbelangt, schon eine kleine Sünde. Und insofern sollte man nicht täglich das Croissant essen, sondern vielleicht nur einmal die Woche zum besonderen Sonntagsfrühstück.
Ich lasse es regelmäßig alle 6 Monate überprüfen beim Arzt. In Sachen Ernährung esse ich viel grünes Gemüse und Obst und so und mache jetzt eben eine Fastenkur, um auch mal wieder irgendwie, ich mache das einmal im Jahr, um den ganzen Organismus zu entlasten.
Olivenöl. Olivenöl morgens, abends, mittags. Olivenöl statt Butter. Olivenöl essen. Ob das hilft, kann ich nicht sagen.
Das konnte der Herni uns nicht sagen, ob Olivenöl hilft. Er glaubt ja wohl daran. Herr Cheneau, was würden Sie denn sagen? Olivenöl, ist das gut für meinen Cholesterinspiegel?
Ach, Also wir haben hier sehr viele klassische Missverständnisse gehört. Und Olivenöl hat erstmal nichts mit Cholesterin zu tun, sondern im Olivenöl sind viele ungesättigte Fettsäuren. Das ist, also Cholesterin ist ein Fett und die ungesättigten Fettsäuren sind aber kein Cholesterin. Also hier geht sehr viel durcheinander.
Sortieren wir das doch mal, genau.
Genau. Also erstmal die erste Patientin, die hat davon gesprochen, dass sie eine familiäre Belastung hat. Und da gibt es zwei Dinge, die man dringend auseinanderhalten muss. Also das ist sehr häufig so, dass in einer Familie mehrere Mitglieder erhöhte Cholesterinwerte haben. Und dann gibt es aber noch eine Krankheit, die heißt familiäre Hypercholesterinämie. Und die muss man davon trennen.
Also Sie müssen sich vorstellen. Das ist ein besonderer Fall. Das ist,
Nein, das ist bei ihr wahrscheinlich nicht so. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, irgendjemand hat ja gesagt, was ein normaler Cholesterinwert ist. Mhm. Und je nachdem, wo man den festlegt, haben sie einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, der über diesen normalen Wert liegt. Und im Moment liegen bei uns 60% der Erwachsenen über dem Wert, der festgelegt worden ist als normal. So, und dann gibt es eine kleine Gruppe in Deutschland von Menschen, die haben in der Familie extrem hohe Cholesterinwerte, die sind extrem hoch und die müssen auch unbedingt behandelt werden. Und die haben auch in ihrer Familie sehr viele Menschen, die einen Herzinfarkt vor dem 50. Lebensjahr zum Beispiel hatten. Und für diese Menschen gilt das nicht. Und es gibt aber da eine ganz große Verwechslung. Die meisten Menschen, die sagen, in meiner Familie gibt es hohes Cholesterin, die haben nicht diese schwere Erberkrankung, die unbedingt von einem Spezialisten behandelt werden muss, sondern sie haben einfach Feld, Wald und Wiesen, ein erhöhtes Cholesterin. Mhm. Und das ist halt eben ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also insbesondere Herzinfarkt und Schlaganfall, von vielen verschiedenen Risikofaktoren.
Ja. Jetzt bleiben wir doch nochmal bei dieser besonderen erblichen Belastung, bei dieser Krankheit. Ist die denn eher selten, das höre ich daraus? Also es betrifft nicht so viele Menschen?
Also etwa jeder 500. bis 2000. Das gibt es rein erbig und gemischt erbig. Darüber ist man sich auch nicht ganz im Klaren. Und das sind im Regelfall Menschen, bei denen schon in der Familie mehrere Mitglieder bekannt sind, die die Erkrankung haben oder die sehr früh einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten. Und für die gelten ganz andere Regeln, wie die zu behandeln sind und die müssen auch deutlich stärkere und andere Medikamente nehmen als das, was empfohlen wird bei Menschen, die, also um das gleich darzustellen, nicht jeder Mensch, der ein erhöhtes Cholesterin hat, muss deswegen eine Tablette nehmen.
Hm. Dann kommen wir doch mal jetzt zu den Feld-, Wald- und Wiesen-Cholesterinwerten, die manche Menschen haben, die als einfach einen erhöhten Cholesterinwert haben. Der ist nicht so gut, der Hausarzt ist nicht so zufrieden damit. Aber es liegt eben nicht diese besondere familiäre Belastung vor, diese genetische Krankheit. Wie wichtig ist denn dann da meine Ernährung? Weil das hat man ja gemerkt, alle, die gefragt wurden jetzt hier, eben, alle haben gesagt, sei es aufs Croissant verzichten oder sich das nur selten gönnen, sei es Olivenöl, sei es grünes Gemüse. Welchen Stellenwert hat die Ernährung da?
Ja, also für die kardiovaskuläre Gesundheit und ihr Gewicht hat die Ernährung natürlich einen ganz großen Stellenwert. Aber für ihr Cholesterin im Blut einen relativ geringen. Das wird durch die Ernährung so gut wie gar nicht beeinflusst. Wir hatten ja schon gesprochen, dass das Cholesterin in verschiedenen Fraktionen im Blut vorkommt. Da ist es an sogenannte Lipoproteine gebunden und das haben sie geerbt. Und das heißt, wenn sie weniger Cholesterin essen, dann wird ihr Cholesterinwert nur sehr wenig sinken. Deswegen war auch die Vorstellung dieser einen Patientin, ich lasse mir alle 6 Monate mein Cholesterin messen, da frage ich mich, wozu? Das wird sich nicht ändern, das ist ererbt. Und natürlich haben wir Schwankungen, dass viele Menschen bekommen ja häufig in ihrem Leben Cholesterin gemessen, das ist dann immer ein bisschen höher oder niedriger. Aber einen wesentlichen Einfluss hat die Ernährung auf den Cholesterinspiegel im Regelfall nicht. Andere Fette werden schon beeinflusst. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, ist auch nicht Thema. Die Triglyceride, das ist eine andere Gruppe von Fetten, die werden zum Beispiel sehr stark durch Ernährung beeinflusst. Die spielen aber nicht so eine große Rolle für das Herz-Kreislauf-Risiko.
Also wir halten fest, es ist schon sinnvoll, sich gesund zu ernähren, ganz klar, weil es einen deutlichen Einfluss hat auf mein Krankheitsrisiko. Aber es beeinflusst wahrscheinlich nur sehr wenig meinen erhöhten Cholesterinspiegel, den mein Hausarzt sich mit Sorgenfalten anguckt. Also da muss ich dann zu anderen Mitteln wahrscheinlich greifen.
Naja, ob der Sorgenfalten hat, Das ist eine Verengung. Das ist genau das Problem, was ich im Moment sehe in der Debatte. Es gibt im Moment da ein bisschen Auseinanderliegen von Hausärzten und Kardiologen. Es gibt 200 bekannte Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass man Herzinfarkt oder Schlaganfall kriegt. Und wichtige sind, die man nicht verändern kann, sind zum Beispiel Alter und Geschlecht. Daran können wir nichts machen. Mann ist halt eben nicht so gut wie Frau. Auch wenn in ihrer Familie Menschen schon sehr früh einen Herzinfarkt, also vor dem 60. Lebensjahr hatten, daran können wir auch nichts machen. Aber Blutdruck können wir zum Beispiel beeinflussen, Bewegung, Gewicht. Und natürlich gibt es auch Tabletten, um Cholesterin zu senken. Und das ist nur ein Risikofaktor. Und deswegen sollte ihr, wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Risiko ein Herz-Kreislauf-Ereignis zu erleiden ist, sollte man verschiedene Dinge damit berücksichtigen. Und wenn ich den allerwichtigsten Risikofaktor nennen sollte, der viel wichtiger ist als Cholesterin, ja? Sie sollten nicht rauchen. Okay. Das ist eigentlich der stärkste Risikofaktor. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber Menschen, die rauchen, ich weiß gar nicht, warum die sich für ihr Cholesterin interessieren. Die haben doch eine Entscheidung getroffen.
Also Sie sagen, dass das Rauchen noch viel, viel mehr ins Gewicht schlägt. Das heißt, ich verstehe das so, mein Risiko für einen Schlaganfall zum Beispiel oder einen Herzinfarkt, dass wenn ich das benennen will, wenn meine Ärztin, mein Arzt das benennen will, dann guckt der A, rauche ich, bewege ich mich, habe ich Übergewicht, habe ich vielleicht in der Familie häufiger solche Fälle und auch, wie ist mein Cholesterinwert? Das alles zusammen. Das heißt, wenn
und den Blutdruck natürlich.
Noch. Und den Blutdruck, genau, Entschuldigung, hatte ich vergessen. Das heißt, wenn der Blutdruck gut ist und ich bewege mich viel und ich habe kein Übergewicht und ich habe noch nie eine Zigarette angefasst und ich habe jetzt einen erhöhten Cholesterinwert, dann wird das meinem Arzt nicht so viel Sorgen bereiten.
Ganz genau. Also wir machen das sogar, wenn Sie Glück haben, kommen Sie zu einem Arzt, der ein kardiovaskuläres Risikomodell benutzt. Also der schätzt das nicht einfach so aus Bauchgefühl, sondern der nimmt Ihren Blutdruck, der guckt auch noch, ob Sie Diabetes haben. Das wird im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung, auf die alle gesetzlich Versicherten ab dem 35. Lebensjahr alle 3 Jahre Anspruch haben, wird das erhoben. Und der setzt Ihre Daten in ein Rechenmodell rein und dann kann er Ihr persönliches Risiko ausrechnen. Und das Risiko, das muss man verstehen, das ist nie null. Also das kann nicht null sein und natürlich ist das Risiko sehr stark altersabhängig. Mhm. Also wenn Sie zum Beispiel als 40-Jähriger ein Risiko von 10% haben, in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, dann ist das sehr, sehr hoch. Das ist deutlich höher, als es normalerweise in dem Alter sein sollte. Und wenn Sie dieses Risiko als 70-Jähriger haben, dann würde ich sagen, dann sind Sie bei den Glücklichen, die so ein niedriges Risiko haben. Das heißt, es muss individuell beurteilt werden. Und dann kann man überlegen, ob man irgendwas optimieren möchte. Und im Regelfall, wenn ich sagen würde, was zuerst optimiert werden soll, wenn der Blutdruck nicht stimmt, das ist das Allerwichtigste, dass Ihr Blutdruck stimmt. Was Ihr Arzt für Sie tun kann und das Wichtigste, was Sie für sich selber tun können, ist halt eben nicht rauchen. Und wenn Sie Übergewicht haben, versuchen, das Übergewicht zumindest nicht steigen zu lassen, ist ja schwierig. Und wenn es geht, ihr Gewicht zu kontrollieren. Und natürlich gehört da auch ein gesundes Essen mit dazu. Nur die Hoffnung, dass es ihren Cholesterinspiegel sehr stark verändern wird, die muss ich Ihnen leider nehmen.
Wir reden über Cholesterin, ein lebenswichtiger Stoff für Menschen, der aber auch das Risiko für gewisse Krankheiten erhöhen kann. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Wir haben immer gesagt, naja, wenn die Werte dann schlecht sind oder irgendwie so eine Formulierung, oder ich habe so eine Formulierung benutzt, wann ist denn ein Wert schlecht? Also wie diese Grenzwerte, wie werden die festgesetzt?
Ja, das ist ganz schön schwierig. Also die einfachste Methode, wie man so einen Grenzwert festlegt, man guckt einfach, man nimmt einen großen Teil der Bevölkerung und guckt, was haben die meisten und sagt dann, das ist der normale Wert. Und das hat man aber bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht gemacht, sondern man guckt nach dem Risiko, einen Herzinfarkt. Wann steigt denn das Risiko, dass ich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall habe? Und diese Werte sind im Laufe der Zeit immer niedriger gesetzt worden, was normal ist. Und es gibt keinen absoluten Normalwert. Und wie ich schon vorher erklärt habe, das macht auch keinen Sinn, weil das Cholesterin ja nur ein Wert ist von vielen anderen Dingen, die mein Herz-Kreislauf-Risiko bestimmen.
Und wenn ich zum Beispiel einen
hohen Blutdruck habe, dann sollte ich auf jeden Fall was tun. Und dann muss man auch ganz wichtig unterscheiden zwischen Menschen, die schon mal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten. Für diese Menschen sind auf jeden Fall, unabhängig davon, sogar wenn die einen guten Cholesterinwert haben, empfehlen wir diesen Menschen, dass sie Tabletten nehmen, um den Cholesterinwert noch weiter zu senken. weil wir wissen, dass diese Menschen davon profitieren und die Chance, dass sie nochmal einen Herzinfarkt kriegen oder einen Schlaganfall, deutlich sinkt. Viel schwieriger ist das bei der Mehrheit der Menschen, die noch keinen Herzinfarkt und Schlaganfall haben, da das Risiko abzuschätzen. Und zu sagen, so, dein Risiko ist jetzt so hoch, dass ich dir empfehle, auch wenn du noch keinen Herzinfarkt hattest, dass du eine Tablette nehmen solltest. Und deswegen sind diese Risikomodelle, die wir empfehlen, mit denen man das Risiko ein bisschen objektivieren kann. Und im optimalen Fall können Sie als Patient sogar, kriegen Sie Ihr Risiko vorgeführt mit so Smileys, das sind 100 Smileys, und dann können Sie sehen, wie viele wird es in den nächsten 10 Jahren möglicherweise werden einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall haben. Und dann können Sie diskutieren, welche Maßnahmen Sie ergreifen möchten, um Ihr Risiko zu senken. Mhm. Und je höher das Risiko ist, umso mehr profitieren Sie natürlich von der Therapie. Und für viele Menschen ist es aber so, ihr Risiko ist relativ niedrig, trotz erhöhten Cholesterin. Und es gibt sogar Regeln. Es ist vorgeschrieben, wir dürfen nicht einfach Cholesterinsenker verordnen. Es gibt, also zumindest für gesetzlich Patienten, müssen wir uns an die Arzneimittelrichtlinie halten. Und da steht, wenn das Risiko über 20% ist, nur dann dürfen wir verordnen. Das halte ich persönlich für überhaupt nicht sinnvoll. Wenn Sie mit 35 bei mir sitzen und ein Risiko von 10% haben, dann würde ich Ihnen wahrscheinlich die Einnahme einer Tablette unter Berücksichtigung aller anderen Risikofaktoren zur Cholesterinsenkung empfehlen.
Weil das in dem Alter schon ein sehr ungewöhnlich hohes Risiko ist.
Genau. Und das ist zum Beispiel, was in dem Instrument, was von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin empfohlen wird, Ariba, da kriegen Sie immer gezeigt, das ist mein persönliches Risiko und das ist das Durchschnittsrisiko einer Frau oder eines Mannes in meinem Alter. Und dann können Sie immer sehen, liege ich da drunter oder liege ich oben drüber? Und das hilft Ihnen dann zu entscheiden, ob Sie eine Tablette nehmen möchten oder ob Sie lieber was anderes probieren möchten. Wir benutzen das vor allem, um Menschen zu motivieren, weil die dann sehr schön sehen, wenn sie Raucher sind, es gibt keine Tablette, selbst wenn ich Ihnen alle Tabletten, die wir haben, verordnen, die Ihr Risiko so stark senken wird, wie wenn Sie mit dem Rauchen aufhören.
So stark ist der Einfluss.
Das Rauchen ist wirklich der wichtigste Einfluss und die Cholesterinsenkung ist meistens nur das Feintuning bei Menschen, die noch kein Ereignis hatten. Achtung, ganz andere Geschichte, wenn sie schon mal einen Herzinfarkt hatten.
Okay. Und welche Rolle spielt da jetzt die Bewegung? Das spielt ja bei ganz vielen ist ja ganz oft ein ganz wichtiger Faktor. Welche Rolle spielt die Bewegung hier?
Also die Bewegung spielt für Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit eine ganz große Rolle, aber Sie werden durch mehr Bewegen auch Ihren Cholesterinspiegel wieder nicht stark senken, sondern je mehr Sie sich bewegen, umso fitter werden Sie kardiovaskulär, umso mehr Kalorien verbrauchen Sie. Wir sind uns aber inzwischen nicht mehr sicher, ob man durch viel Bewegung sein Gewicht senken kann. Wahrscheinlich ist da doch Ernährung wichtiger als Bewegung.
Aber es schadet auf jeden Fall nicht, aber den Cholesterinspiegel direkt kann man dadurch nur...
Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall Bewegung, auch für Ihre... Also das ist auch wieder eine Verengung. Ich als Hausarzt gucke ja nicht nur darauf, dass Sie einen Herzinfarkt und Schlaganfall kriegen. So. Der schöne Spruch dazu ist, alt werden möchte jeder, alt sein keiner. Und warum möchte keiner alt sein? Weil man sich im Alter nicht gut bewegen kann, weil man behindert ist. Und wenn Sie dem vorbeugen wollen, wenn Sie ein, ich sag jetzt gesundes Leben, nicht nur so fokussiert auf Herz-Kreislauf-Erkrankung führen wollen, je mehr Sie sich bewegen, umso besser werden Sie sich bewegen, wenn Sie alt sind.
Ja.
Und das hat Vorteile für Ihre Knochen und für Ihr Herz. Also von daher empfehle ich Ihnen dringend, das ist wie mit dem Essen. Sie sollten vernünftig essen und Sie sollten keine Fertigprodukte zu sich nehmen, nicht nur wegen den hohen gesättigten Fettsäuren, was nichts mit Cholesterin zu tun hat, sondern auch, weil das oft sehr hohen Salz- und Zuckergehalt hat. Und es ist für Sie sinnvoll, gesund zu leben. Nur die meisten Menschen, die leben halt nicht um ihre Krankheit, sondern die leben ihr Leben. Und es sind nicht alle Menschen unbedingt daran interessiert, das alles so zu optimieren oder dem alles unterzuordnen.
Ja, es ist ja auch immer, es ist oft eine Herausforderung, aber es lohnt sich, sie immer wieder anzugehen. Sie hören die Sprechstunde. Wir reden über Cholesterin und unser Experte ist Professor Jean Cheneau. Er leitet die Abteilung Allgemeinmedizin am Institut für Community Medicine an der Uni Greifswald und ist Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben verschiedene Mails bekommen. Herr Professor Chenot, ich würde Sie gerne noch etwas Grundlegendes fragen. Dass einige Frauen hatten das geschrieben, dass nach der Menopause der Cholesterinwert plötzlich schlechter wird, der Cholesterinspiegel. Weiß man, woran das liegt? Sind das die Hormone? Haben die schon wieder so einen schlechten Einfluss?
Da muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht kompetent beantworten. Aber ich bin mir gar nicht sicher, dass der Cholesterinwert bei vielen Menschen wirklich schlechter geworden ist, sondern was man eher sieht, es sind Schwankungen. Wenn man sehr häufig Cholesterin misst, sieht man immer, dass er hoch und runter geht. Das Alter spielt eine gewisse Rolle. Und es hat nichts unbedingt was mit der Menopause zu tun. Das ist auch bei Männern so, dass mit zunehmendem Alter das Cholesterin ein bisschen höher geht. Und jetzt kommt auch eine gute Nachricht. Wir wissen, ungefähr ab 70, 75 haben Sie sogar eine längere Lebenserwartung, wenn Ihr Cholesterin ein bisschen höher ist.
Okay, da dreht es sich wieder. Na, das ist doch gut. Muss man nur bis dahin aushalten.
Ja, wir wissen nicht genau, woran das liegt. Also es gibt, ich benutze jetzt mal ein böses Fachwort, Healthy Survivor Bias, dass sozusagen die Menschen mit dem hohen Cholesterin, die so alt geworden sind, das sind die, bei denen das Cholesterin nicht besonders relevant ist für ihre Gesundheit.
Weil wahrscheinlich die anderen Faktoren dann umso besser waren.
Bei denen optimal sind.
Die haben nicht geraucht, die haben sich viel bewegt, die haben kein Übergewicht, der Blutdruck ist gut und deswegen können sie eben quasi diesen hohen Cholesterinwert ausgleichen oder deswegen tut er ihnen nicht so viel.
Genau, das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die ich gerne verbreiten möchte, ist, das Cholesterin ist nur ein Risikofaktor von vielen und wenn sie sehr krank sind, dann kann das sehr interessant sein, dass sie daran arbeiten. Aber für die meisten Menschen sind andere Maßnahmen als zu versuchen, das Cholesterin zu senken, sinnvoll, um gesund zu leben.
Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung. Frau Müller, guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass Sie angerufen haben. Hallo.
Hallo.
Ja, meine Frage ist, ich habe also herzkrankheitmäßig beim Kardiologen Untersuchung und so weiter festgestellt bekommen, dass mein Cholesterinspiegel sehr, sehr hoch ist. Daraufhin habe ich Senker bekommen, habe die auch eingenommen und habe von dem Moment an, ohne dass ich wusste, dass das eine Nebenwirkung sein kann, unglaubliche Muskelschmerzen bekommen. Im Beckenbereich, in den hinteren Oberschenkelmuskeln, beim Laufen, bis ich nochmal ein Gespräch mit der Kardiologin geführt habe und sie mich dann fragte, ob ich es gut vertrage. Und ich dachte, ja, eigentlich ja. Ja, keine Nebenwirkungen. Ich sag, was sind Nebenwirkungen? Ich hatte den Beipackzettel nicht gelesen. Da sagt sie, Muskelschmerzen vielleicht, ja. Und so war es dann. Dann habe ich ihr das gesagt. Und dann meinte sie, ja, ich soll es trotzdem weiter versuchen. Dann habe ich mit meinem Hausarzt gesprochen, weil beim Kardiologen bekomme ich ja nur einmal im Jahr einen Kontrolltermin. Und der meinte dann, mir ein anderes Medikament zu verschreiben, was genau das Gleiche auslöste. Was mache ich da jetzt? Ich habe das jetzt einfach abgesetzt, auch mit Absprache des Hausarztes.
Ich wollte gerade sagen, das
um
ist
jetzt,
immer
Absprache. Im Frühjahr habe ich wieder einen Kontrolltermin bei der Kardiologin. Ist das bekannt?
Bevor ich an Professor Chenot weitergebe, möchte ich nur, das ist der Punkt in der Sendung, wo ich dann immer sage, natürlich können wir hier auf dem Sender, beziehungsweise Herr Professor Chenot, keine konkrete Diagnose für Sie stellen. Aber ich glaube, das Thema ist ein generelles. Genau, Sie sind kein Einzelfall. Und jetzt der Experte, bitte.
Genau, jetzt kriegen Sie aber auch eine Antwort von einem Hausarzt.
Ja, ist gut so.
Genau, und das möchte ich Ihnen auch gerne geben. Also Sie haben ein Statin verordnet bekommen und eine bekannte Nebenwirkung von einem Statin sind Muskelschmerzen. Die meisten Leute beschreiben das nicht als Muskelschmerzen, sondern die beschreiben, ich kann nicht mehr aus dem Stuhl aufstehen, weil sie dabei die Hüftmuskeln brauchen oder ich kann die Arme nicht mehr anheben. Das tritt bei etwa 10% der Menschen auf, die ein Statin verordnet bekommen. Und die Frage ist, und jetzt, da kommt auch ein Konflikt, den wir Hausärzte mit den Kardiologen haben. Also Cholesterin messen kann ich ja auch in der Hausarztpraxis und ihr Risiko abschätzen, dass sie ein Herz-Kreislauf-Ereignis haben. Wenn sie ein extrem hohes Risiko haben, weil sie zum Beispiel schon eine andere Erkrankung haben oder ihr Blutdruck nicht gut eingestellt ist oder sie rauchen oder in ihrer Familie, dann würde ich sagen, ist das mit dem Statin interessant, dass sie ein Statin nehmen. Was ihr Hausarzt gemacht hat, kann man probieren. Es gibt verschiedene Statine und manchmal gelingt es, wenn man von einem Statin auf ein anderes wechselt, dass dann weniger Muskelschmerzen auftreten oder keine. Das ist aber häufig nicht der Fall. Ich sage bewusst manchmal. Also, dass Ihr Hausarzt das probiert hat, verstehe ich, aber ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, brauchen Sie das unbedingt? Und wenn Sie noch keinen Herzinfarkt und Schlaganfall haben, dann sollten Sie sich vielleicht auf andere Dinge konzentrieren als Ihren Cholesterinwert und auf das Statin verzichten, weil Sie das nicht vertragen. Es gibt inzwischen auch ein paar Alternativen zu Statinen. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass die Daten dazu, dass sie dann wirklich einen Vorteil haben, dass ihr Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu kriegen, die sind für diese anderen Medikamente nicht so gut oder beziehungsweise wir haben überhaupt keine Beweise dafür. Und optimalerweise würden Sie in der Lage sein, mir zu sagen, wie hoch ist mein Risiko in den nächsten 10 Jahren anhand von Ihrem Cholesterin, Blutdruck und anderen Faktoren. Und dann könnte ich Ihnen sagen, und das kann man zum Beispiel, wenn man das Ariba-Instrument zur Risikoberatung nutzt, dann könnte ich Ihnen sagen, das ist der Vorteil, den Sie zu erwarten hätten, wenn Sie ein Statin nehmen. Das wissen wir aus Studien und da können wir abschätzen ungefähr, was Sie für einen Vorteil haben. Und da werden Sie sehen, tatsächlich profitieren eigentlich fast alle Menschen von einem Statin. Nur Sie würden vielleicht keine Tablette nehmen, wenn sich Ihr Risiko nur minimal verändert. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber sagen wir mal, Sie hätten ein Risiko von 7% in den nächsten 10 Jahren Herzinfarkt und Schlaganfall zu kriegen. Und wenn Sie dann ein Statin nehmen, würde sich Ihr Risiko vielleicht auf 6% ändern. Und dann würden Sie sagen, für diesen kleinen Unterschied soll ich eine Tablette nehmen, mit der ich auch noch Nebenwirkungen habe. Und dann können Sie gemeinsam entscheiden, nö, das mache ich nicht. Dann mache ich lieber was anderes. Ich bewege mich mehr. Oder wenn Sie hohen Blutdruck haben, ich sorge dafür, dass mein Blutdruck ganz gut in Ordnung ist.
Ja, nur zur Info. Ich bin schlank. Ich bin vorbelastet durch meine Eltern. Beide hatten schon mal Herzinfarkte.
Wie alt waren die da? Das ist ganz wichtig.
Ich bin jetzt 70.
Ja, und wie alt waren Ihre Eltern, als Sie Ihre Infarkte hatten?
Ja, mein Vater war Mitte 50, sage ich mal so.
Okay, das ist sehr jung.
Meiner Mutter etwas wesentlich später, ich weiß nicht, mit Ende 70. Meine Antwort nur darauf, um das auch abzukürzen. Ich habe meinem Hausarzt gesagt, und er war mit mir da sehr einig, er sagte auch, Sie sind jetzt 70 Jahre alt geworden. Ich habe eigentlich sonst keine Probleme. Blutdruck, alles ist eingestellt. Dann werde ich eben nur 83 und nicht 87. So. Und
nein, damit der Effekt, der überschätzen Sie. Das
ja,
macht
ich sag das jetzt 2 Wochen. Nur mal so. Lust, ja, genau. Ja. Ich sage das jetzt etwas ironisch.
Ja.
Also von daher habe ich auch die Einstellung, bevor ich mit diesen Muskelschmerzen rumlaufe und mich nicht mehr bewegen kann. Ich bin sportlich. Ich ernähre mich gut. Ich koche
genau.
immer selbst.
Das ist ja, das
aber
ist
da
ja,
sehen
genau,
Sie ja die hausärztliche ja Perspektive.
Genau.
Es geht um Ihre Lebensqualität. Ja. Und für viele Menschen ist Ihre Lebensqualität sehr viel wichtiger als Ihr Cholesterin. Und manche Kardiologen, die sind so fokussiert auf das Herz und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass sie vergessen, dass an dem ganzen Herz noch ein Mensch dran hängt, dem was wehtut und der noch andere Dinge machen möchte. Und das ist Ihnen sozusagen bei Ihrem Kardiologen passiert. Und es gibt so und so Empfehlungen, dass man bei Menschen ab 70 Jahren üblicherweise, also wenn sie einen Infarkt gehabt hätten, ist das was anderes, aber man fängt eigentlich in diesem Alter keine cholesterinsenkende Therapie mehr an.
Cholesterin spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung von Gallensteinen. Die können zu schmerzhaften, vielleicht auch gefährlichen Komplikationen führen. Ich bin mit Professor Frank Lammert verbunden. Er ist Vizepräsident der Medizinischen Hochschule Hannover und Beirat der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Guten Tag, Herr Professor Lammert.
Ja, guten Tag.
Hallo. Ganz banal mal am Anfang, wie kommt es dazu, dass sich Gallensteine bilden? Warum passiert das?
Ja, die meisten Gallensteine entstehen in der Gallenblase und bestehen aus Cholesterin. Also über 90% der Gallensteine sind Cholesterinsteine. Und da gibt es genetische Risikofaktoren, aber am häufigsten sind sie eben auf unsere Ernährung zurückzuführen, zusammen mit Bewegungsmangel, Übergewicht, also all den Faktoren, die auch zum metabolischen Syndrom führen. Also wir essen zu viele Kohlenhydrate, zu wenig Bewegung und das macht dann eben verursacht Gallensteine und interessanterweise bestehen die Gallensteine aus Cholesterin. Das Hauptproblem ist aber nicht, dass wir zu viel Cholesterin zu uns nehmen, sondern das Hauptproblem ist, dass wir insgesamt uns zu kohlenhydratreich und zu kalorienreich ernähren.
Das heißt, es liegt nicht unbedingt daran, dass ich mich zu fettig ernähre oder mit den falschen Fetten ernähre, sondern es kann auch sein, dass ich zu viel Zucker einfach esse oder zu viel Kohlenhydrate, reiche Nahrungsmittel zu mir nehme. Das würde auch Gallensteine befördern?
Ja, das ist sogar der Hauptfaktor, ist eben die Überernährung, also zu viel Kohlenhydrate, zu viel Kalorien. Und Fette sind sogar wichtig, damit die Gallenblase sich entleert. Über Nacht wird die Gallenflüssigkeit, die ja in der Leber produziert wird, in der Gallenblase gespeichert. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Gallenblase sich morgens entleert. Und das passiert eben mit dem Frühstück. Auch wenn man ein Glas Milch trinkt, also da sind ja auch Fette drin, dann entleert sich die Gallenblase. Und das ist ganz wichtig, damit es in der Gallenflüssigkeit nicht zur Kristallisation kommt, zur Bildung der kleinen Cholesterinkristalle, die dann die Grundlage für die Steine sind. Also so eine regelmäßige Mahlzeiten und auch ein Frühstück, das ist steinpräventiv. Damit kann man Steinen vorbeugen.
Und wie ist das mit Medikamenten? Kann es sein, dass ich auch bestimmte Medikamente nehme und die dann die Bildung von Gallensteinen fördern?
Ja, Medikamente sind auch ein Risikofaktor. Früher hat man vor allem auf Östrogene und Hormonersatztherapie hingewiesen, weil eben wie in der Schwangerschaft auch diese erhöhte Konzentration von Östrogenen die Steinbildung begünstigen. Ganz aktuell ist aber, es ist auch sehr spannend, dass eben unter den neuen Medikamenten, die zur Behandlung von Diabetes, aber auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden können. Dort gibt es ja neue Medikamente, die im Moment viel auch diskutiert werden.
Diese Abnehmspritzen, die so einen Wahnsinnswirbel ausgelöst
haben.
Richtig,
diese GLP-1-Analoga und ein Beispiel Semaglutid und die führen auch zur Steinbildung. Die können das auch begünstigen.
Ah ja, wie
durch
ist das?
Die Gewichtsreduktion und durch diesen Mechanismus, dass eben der Hormonhaushalt im Darm gestört wird oder verändert wird, kommt es eben auch vermehrt zur Bildung von Gallensteinen unter diesen Medikamenten.
Aber heißt das auch, dass auch wenn ich eine normale, eine althergebrachte Diät mache, dass auch das jetzt wieder die Bildung von einem Gallenstein fördern kann?
Ja, genau. Also Diäten fördern das, auch dieses Weight Cycling, zunehmen, abnehmen. Und wenn man mehr als 1,5 Kilogramm Körpergewicht in einer Woche abnimmt, also Diät macht, dann begünstigt das die Steinbildung. Das ist ein ganz klarer Risikofaktor. Also nicht nur die Überernährung, sondern auch forciertes Fasten ist ebenfalls ein Risikofaktor für Gallensteine.
Und wie gefährlich kann denn das jetzt überhaupt sein, wenn ich Gallensteine habe?
Die meisten Gallensteine melden sich ja nicht. Also die Mehrzahl der Gallensteine bleibt asymptomatisch, aber man kann Koliken entwickeln. Das ist ein Warnzeichen und wenn diese typische Kolik auftritt, dann besteht eigentlich auch die Indikation zur operativen Entfernung der Gallenblase, also zur Cholezystektomie.
Das heißt, wenn ich solche Kolik habe, dann sollte ich auch wirklich direkt mich ins Krankenhaus oder zum Arzt begeben?
Ja, mit der Kolik sollte man, es tritt ja häufig nachts auf und dann geht man am Folgetag zum Hausarzt und kann dann mit dem besprechen, was veranlasst werden muss. Und das ist aber letztlich dann, wenn man sich sicher ist, in der Gallenblase sind mittels Ultraschall Gallensteine nachweisbar, dann ist wirklich die Vorstellung beim Chirurgen notwendig. Das Wichtige ist aber auch, dass manchmal diese Warnzeichen auch zunächst mal ignoriert werden. Man denkt, es kommt vielleicht vom Rücken oder ist es auch wieder weg und man muss sich darum nicht weiter kümmern. Und dann können Komplikationen des Steinleidens auftreten und die sind sehr gefürchtet. Und zwar können die Gallensteine dann aus der Gallenblase in den Gallengang rutschen und entweder den Gallengang verstopfen, dann kann es zu einer Sepsis kommen, zu einer Blutvergiftung oder den Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse. Das ist so konstruiert von der Natur, dass der Gallengang und der Bauchspeicheldrüsengang an derselben Stelle in den Darm münden und dann ist die Bauchspeicheldrüse verlegt und dann kann es eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung geben. Und das sehen wir in der Klinik hier auch in Hannover häufig, dass eben so eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung oder eine Blutvergiftung auftritt, letztlich als Folge von Gallensteinen, die man dann besser früher operativ entfernt hätte.
Also das kann schon, es muss nicht sein, aber es kann schon auch zu gefährlichen Komplikationen dann kommen, wenn man dann nicht schnell reagiert.
Kommt es ganz häufig. Also die Komplikationen sind häufig, weil ja Gallensteine so häufig sind. Ein Viertel der Bevölkerung hat eben Gallensteine und die werden häufig eben zu spät operiert, manchmal aber auch schon sehr frühzeitig operiert. Wir sind ja in Deutschland, was die operative Entfernung der Gallenblase angeht, Weltmeister. Also es stehen erhebliche Kapazitäten für die OP zur Verfügung und es ist ganz wichtig, dass die richtigen Patienten operiert werden.
Jetzt hatten Sie eine ganze Menge von Faktoren genannt, die das beeinflussen. Also es gibt ein gewisses genetisches Risiko, das Übergewicht, der Lifestyle, Diäten, Medikamente, Hormone. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann ist es gut, wenn ich frühstücke, wenn ich Sport mache, kein Übergewicht habe, nicht zu viel Kohlenhydrate zu mir nehme. Gibt es noch irgendwas, was mein Risiko ein bisschen verringern könnte?
Ja, Kaffee ist gut und sportliche Aktivität. Also wenn Sie 4 Tassen Kaffee am Tag noch trinken, koffeinhaltigen Kaffee, Filterkaffee, da gibt es auch gute Untersuchungen, dass das steinpräventiv ist und mindestens 30 Minuten körperliche Aktivität mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das ist auch gut. Also das senkt das Steinrisiko und das senkt interessanterweise auch das Risiko, Beschwerden und Koliken zu entwickeln, wenn man denn schon Steine hat. Also das ist immer eine gute Idee bei den Gallensteinen. Und genetische Risikofaktoren, denen kann man damit nicht begegnen. Gibt es auch Phospholipidmangel, aber das kann man dann bei weiteren Abklärungen mit dem Hausarzt und Facharzt auch besprechen, ob noch ganz spezielle Risikokonstellationen in einer Familie vorliegen.
Also ich nehme mit Frühstücken, Sport und Kaffee. Sehr gut.
Sehr gut, ja.
Verschiedene Faktoren beeinflussen unser Risiko, Gallensteine zu entwickeln, die zu gesundheitlichen Problemen führen können. Sport, Kaffee, Frühstücken, ich habe es genannt, ich habe es zusammengefasst. All solche Sachen sind wichtig, um das Risiko zu senken. Darüber sprach ich mit Professor Frank Lammert von der Medizinischen Hochschule Hannover. Er ist auch Beirat der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und jetzt geht es weiter mit Fragen zum Thema Cholesterin. Unser Experte ist Professor Jean-François Chenot. Ich bin jetzt verbunden mit jemandem aus Nordrhein-Westfalen. Hallo?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo, schön, dass Sie anrufen.
Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, meine Frage loszuwerden. Ich bin 67 Jahre alt, habe im Prinzip gute Herzgefäße. Nur an einer Stelle liegt eine koronare Herzerkrankung vor und diese Stelle ist etwas unglücklich. Mein Kardiologe beschreibt sie als The Widowmaker, also sollte man etwas dagegen tun. Er verschreibt mir ein Statin zur Senkung des Cholesteringehalts, wobei mein Cholesteringehalt an sich altersmäßig völlig in Ordnung ist. Sie hatten ja schon beschrieben, das wird immer weiter abgesenkt von den Empfehlungen her. Aber selbst bei den aktuellen Werten liege ich da im Normbereich. Meine Frage ist jetzt, da ja auch der Experte im Studio schon beschrieben hatte, dass Cholesterin ja durchaus auch eine sinnvolle Wirkung hat beim Zellaufbau. Und Sie auch gerade eben ja noch gesagt haben, wenn man älter wird, also 75 etwa, dann kann ja sogar etwas mehr Cholesterin ganz hilfreich sein. Könnte es sein, dass eine Gefahr besteht, wenn der Cholesteringehalt zu stark abgesenkt wird?
Interessante Frage. Ich muss nur einmal noch mal kurz hinweisen, dass Herr Professor Chenot nicht speziell zu Ihrem Fall jetzt eine Diagnose stellen kann. Generell die Frage, die Sie gestellt haben, finde ich super spannend. Herr Professor Chenot, was sagen
total
Sie?
Total interessant.
Geht es
also
zu wenig?
Zu wenig. Tatsächlich weiß man das nicht genau. Aber es gibt ja insgesamt eine Tendenz bei Blutdruck, bei Zucker und bei Ähnlichem, the lower, the better. Also je niedriger, je besser. Und beim Blutdruck haben wir herausgefunden, wenn wir den Blutdruck unter 120 senken, dass wir da Schlechtes tun. Das haben wir auch beim Blutzucker herausgefunden. Beim Cholesterin würde ich sagen, das werden wir bald rausfinden. Im Moment gibt es da keine belastbaren Daten zu, aber es gibt sehr schöne Daten aus Bevölkerungsstudien. Zum Beispiel der Kopenhagen-Studie, die hat die Frau Johannessen veröffentlicht und die hat gezeigt, dass tatsächlich das optimale Überleben bei einem deutlich höheren LDL-Cholesterin oder Cholesterin ist, als das die Kardiologen fordern. Jetzt halte ich allerdings in diesem Fall, muss ich sagen, wir haben hier eine Sondersituation. Sie haben also, bei Ihnen ist eine Verengung von einem Herzkranzgefäß festgestellt worden und scheinbar ist das an der Stelle, wo man nicht gut was machen kann. Und ich nehme an, das ist festgestellt worden, weil Sie Symptome hatten. Und in diesem Fall würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, dass Sie auch bei guten Cholesterinwerten ein sogenanntes Statin nehmen, weil das Ihr Risiko, dass das weiter fortschreitet, deutlich senkt. Also ich habe jetzt die meiste Zeit darüber geredet, über Patienten, wo ich sage, das kann man machen, das muss man nicht, man muss diskutieren. Nehme ich für diesen kleinen Vorteil den Cholesterinsenker. Sie haben ein deutlich erhöhtes Risiko, wenn Sie eine Engstelle schon haben in einem Herzkranzgefäß, dass das sich auch an einer Stelle entwickelt oder sich diese Engstelle weiterentwickelt. Und das können Sie mit einem sogenannten Statin sehr, sehr gut senken. Und jetzt gibt es eine andere Debatte. Die meisten Studien sind mit einer sogenannten Normaldosis durchgeführt worden und in den letzten Jahren hat man im Sinne von je niedriger, je besser, ist man zur sogenannten Hochdosisstrategie übergegangen. Und das ist tatsächlich was, wo man debattieren kann. Es konnte gezeigt werden, dass mit höheren Dosen von diesen sogenannten Statinen, dass tatsächlich das Risiko gesenkt werden kann. Allerdings ist der Effekt minimal. Und wir hatten ja bei der Hörerin vorher auch schon über die Nebenwirkungen gehört. Und ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie das Statin gut vertragen, dass Sie das Statin auf jeden Fall weiternehmen. Ich würde Ihnen gerne erzählen, ob man das Statin irgendwann mal absetzen kann, weil diese Engstelle an Ihrem Herzen, die wird sich auch wieder eventuell neu organisieren. Und es werden sich sogenannte Kollateralkreisläufe ausbilden. Dazu würde ich gerne mal eine Studie machen, ob man bei älteren Menschen, die schon 10 oder 20 Jahre ein Statin genommen hat, ob man das absetzen kann, gefahrlos. Und das wissen wir leider nicht. Wir haben nur Beobachtungsstudien, weil viele Menschen ab 70 einfach aufhören, diese Fettsenker zu nehmen. Und die sind leider so verzerrt, dass wir nicht in der Lage sind zu sagen, es ist sicher und gut für ältere Menschen, wenn sie 10 oder 20 Jahre ein Statin genommen haben, das Statin abzusetzen, sondern das ist dann eine individuelle Entscheidung. Und weil ich keine Grundlagen, keine Daten dazu habe, muss ich sagen, das machen Sie dann auf eigene Gefahr.
Aber das Gute ist ja, wahrscheinlich gehen Sie ja regelmäßig auch dann zu Ihrem Kardiologen und das wird wahrscheinlich auch regelmäßig angeguckt. Dann gibt es ja die kleine Hoffnung, dass das mit den Jahren vielleicht sogar noch mal besser wird. Also wie gesagt, eine sehr spannende Frage, für die die Wissenschaft noch keine hundertprozentige Antwort hat, aber man hofft, dass es bald eine Antwort geben wird. Vielen Dank.
Wir haben, ja, Ihnen auch vielen Dank.
Genau, und alles Gute vor allen Dingen. Bleiben Sie gesund.
Dankeschön.
So, ganz wichtig. Wir haben viele Mails bekommen, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, was man weiß darüber, ob der Wert auch zu niedrig sein kann. Hier wurde danach gefragt nach dem Verhältnis vom LDL- und HDL-Cholesterin. Das hatten wir schon festgestellt, dass es verschiedene Cholesterine gibt und dass man früher das Verhältnis von den beiden zueinander bestimmt hat. Ist das
ja
noch relevant?
Das ändert sich immer. Wir machen ja eine Abschätzung des Risikos und das, die Betonung liegt auf Abschätzung, ist eine Schätzung. Und es gibt Faktoren, die sind sehr gute Schätzer und es gibt Faktoren, die sind sehr schlechte Schätzer. Und das Gesamtcholesterin alleine ist kein sehr guter Schätzer und man ist in der Vergangenheit auf das LDL-Cholesterin gegangen, besonders gut, weil das hat halt eben am besten vorhergesagt, wer einen Herzinfarkt und Schlaganfall kriegt. Und man wusste aber, es war nicht ganz optimal, weil Menschen mit einem hohen Cholesterin haben häufig auch ein sehr hohes HDL, also von dem guten Cholesterin, was ja schützt.
Ja.
Und daran hat man einen Quotienten gebildet und im Moment ist jetzt gerade sozusagen, die Kardiologen benutzen jetzt ein Modell, in dem sie das sogenannte Non-HDL-Cholesterin angucken. Das heißt, die nehmen den Gesamtcholesterinwert und ziehen davon das HDL ab. Das ist etwas mehr als das LDL-Cholesterin und die haben ein Risikomodell entwickelt, der sogenannte ESC-Score 2, mit dem man dann das Risiko vorhersagen kann, einen Herzinfarkt zu haben.
Mit das heißt, Modell, für Ärzte ist das schon auch noch eine wichtige Nummer, dieses Verhältnis der beiden verschiedenen Cholesterine
genau,
zueinander,
HDL und LDL. Genau, man kann damit die Vorhersagegenauigkeit, wenn man eben halt nicht das Gesamtcholesterin nimmt, sondern wenn man berücksichtigt, dass es sozusagen einmal ein gutes Cholesterin gibt und einmal ein schlechtes, zum Beispiel indem man einen Quotienten bildet oder indem man, wie das jetzt die Kardiologen tun, das sogenannte Non-HDL-Cholesterin anguckt, kann man die sozusagen verbessern, dass man die Menschen rausfindet, die ein besonders hohes Risiko haben und die auch am ehesten von der Therapie profitieren können.
Ich glaube, damit haben wir die Frage von unserer Hörerin da beantwortet. Eine andere war, ob die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren den Cholesterinspiegel beeinflussen kann, zum Beispiel durch Nahrungsmittelzusätze wie Algenöl oder Kapseln mit Algenöl,
ja,
fragt jemand.
Ganz interessante Frage. Also nochmal, die Omega-3-Fettsäuren, also Cholesterin ist auch ein Fett, Omega-3-Fettsäuren sind aber kein Cholesterin, haben damit nichts zu tun, es sind Fettsäuren. Und das wurde sehr lange propagiert, dass Omega-3-Fettsäuren, das sind ungesättigte Fettsäuren. Und vorhin hat ja eine von den eingespielten Beiträgen über die sogenannten gesättigten Fettsäuren, die wir in großen Mengen mit Fertigessen zu uns nehmen. Und wir wissen, dass das ungünstig ist. Man hat das untersucht und es hat mehrere Studien dazu gegeben. Und wir sind eigentlich mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass man mit den Omega-3-Fettsäuren sein Herzinfarktrisiko nicht senken kann. Also ich wäre auch nicht so fokussiert auf das Cholesterin, sondern das Cholesterin ist ein Risikofaktor, das hohe, für einen Herzinfarkt. Und Sie müssen nicht gucken, ob sich das Cholesterin verändert, sondern Sie müssen gucken, wenn ich Omega-3-Fettsäuren nehme, habe ich dann weniger Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen. Und da sind mehrere Studien zu Ende gegangen, die gezeigt haben, dass es nicht so ist. Es gab eine Ausnahme und die ist sehr interessant. Das weiß ich nicht, ob das zu weit führt. Dort hat man als Placebo Mineralöl genommen. Und Mineralöl bindet im Darm fettlösliche Vitamine. Und da hat man einen Vorteil gesehen. Und viele Menschen haben gesagt, diesen Vorteil für die Omega-Fettsäuren hat man nur gesehen aufgrund des Nachteils, weil das Placebo, das Mineralöl im Darm die fettlöslichen Vitamine gebunden hat.
Okay, gut. Das heißt, Sie würden sagen, es lohnt sich nicht wirklich, da extra Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.
Der Cochrane Review, also das ist ein Überblick für Ärzte, die nicht alle Studien lesen wollen, der sagt ganz klar, es hat keinen nachgewiesenen Vorteil, Omega-3-Fettsäuren zu nehmen.
Wir bleiben bei der gesunden Ernährung, mediterrane Ernährung, sehr gut. Lieber Öl als tierische Fette, aber Nahrungsergänzungsmittel sehr wahrscheinlich überflüssig. Herr Metzger ist in der Leitung, guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte, schön, dass Sie angerufen haben.
Also meine Frage war folgendes. Seit letztem Sommer beschäftige ich mich mit hohen Cholesterinwerten in meinem Blut. Ich habe gesamte Wert 244 gehabt und mein Hausarzt hat gesagt, ich muss was unternehmen, damit wir das senken können, ohne Medikamente. Dann hat er mir empfohlen, meine Essenskultur zu umstellen und viel Sport zu treiben. Seit 6 Monaten esse ich zu jeder Mahlzeit Tomate, Gurke, Gemüse.
Gemüse,
Salat.
Sehr gut.
Ja, und ich esse jeden Tag 53 Gramm Erdnüsse und jeden Morgen trinke ich einen Esslöffel Leinöl. Und jeden Abend oder je nachdem esse ich ein Avocado. So, dann gehe ich ins Sportstudio und mache Dauerlaufsport. Also,
Sie haben ja wirklich viel verändert in Ihrem Leben. Also Sie haben wirklich Ihre Ernährung und Ihre... Also, toll, das kriegen nicht viele Menschen hin.
Mit Fahrradfahren, Laufen, also gucke, dass mein Puls immer hoch ist. Bei meinem Alter bin ich 55, gucke ich, dass Puls über 130 steigt. Ja? Und nach 6 Monaten im November habe ich jetzt wieder Blut abgegeben. Und da waren meine Cholesterinwerte 198 Gesamtwert. Also deutlich über 25% runtergegangen. Dadurch natürlich gute Cholesterin ist runtergegangen, schlechte Cholesterin ist runtergegangen. Und ich war sehr begeistert. Ich habe einen großen Post beim Twitter geschrieben.
Und fühlen Sie sich auch besser? Fühlen Sie sich gesünder?
Also erstens fühle ich mich viel besser. Und zweitens geistlich fühle ich mich besser, dass ich das machen kann, dass ich das durchgesetzt habe und durch diese Ernährungsänderung und Sport, das kann man alles ändern. Als ich das damals vor halbes Jahr beim Twitter geschrieben habe, dass ich so hohe Werte Cholesterin habe, habe ich sehr viele negative Kommentare bekommen von anderen Leuten. Das hilft nichts, das bringt nichts, muss man Statine nehmen.
Das ist wahrscheinlich jetzt auch Ihre Frage an Herrn Professor Chenot, oder? Dann gehen wir doch mal weiter an Herrn Professor Chenot.
Also erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und zwar an zwei Menschen. Einmal an Sie, dass es Ihnen gelungen ist, eine Lebensstilumstellung zu machen und einmal noch an Ihren Hausarzt. Das muss ja ein Gott der Beratung sein, dass Ihnen das so gelungen ist. Ihr Cholesterin mit 240, das ist natürlich erhöht. Ich persönlich habe ein deutlich höheres Cholesterin als Sie. Und ob das für Sie ein Risikofaktor ist, das hängt von anderen Dingen ab, die Sie hier nicht berichtet haben und die wir auch aus Gründen der Privatheit hier nicht hören möchten. Und in Einzelfällen tatsächlich, wenn Menschen, ich weiß nicht, ob sie vorher sehr ungesund gegessen haben, kann man natürlich mit Ernährung eine Verbesserung. Aber die Faustregel ist so, sie können ungefähr durch Ernährung, wenn wir das jetzt in Milligramm pro Deziliter, das ist der Wert, den Sie angegeben haben, 10 bis 15, maximal 20 Milligramm kann man seinen Cholesterinwert im Regelfall durch Ernährung senken. Und jetzt muss man noch was im Kopf haben. Wenn Ihr Hausarzt jede Woche bei Ihnen Cholesterin gemessen hätte, dann hätten Sie gesehen, dass es ständig hoch und runter geht. Es gibt eine sogenannte, das nennen wir Variabilität, also das heißt, es ist nicht immer gleich. Wenn man sehr viel misst, dann misst man immer mal einen höheren und einen niedrigeren Wert. Und ich würde Ihnen gratulieren dazu, dass es Ihnen gelungen ist, den so zu senken, würde aber trotzdem sagen, dass es in Ihrem Fall, Sie haben Glück gehabt und haben eventuell früher vielleicht besonders ungünstig gegessen.
Ja, aber das muss man mal festhalten, das passiert nämlich wirklich selten. Es schaffen wenig Menschen, ihren Lebensstil so zu ändern, Sport zu machen und Ernährung. Ja. Schaden tut es auf keinen Fall, nee, aber den Cholesterinspiegel weiter im Blick behalten. Genau. Schön, dass wir mit so etwas unsere Sendung beenden. Cholesterin ist wichtig für uns, aber es kann auch das Risiko für verschiedene Krankheiten erhöhen. Darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank an Sie, Professor Chenot, für Ihre Erläuterung. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut. Mhm.